Shalom, ihr Lieben. Die heutige Folge beginnen wir ausnahmsweise mit einem Vers, der schon einige Portionen zurückliegt. Und zwar ging es in dem Vers darum, dass Gott Abraham eine Prophezeiung über die Zukunft gab. 1. Mose 15, Verse 13 bis 14. Da sagte Gott zu Abraham: Ich vertraue dir jetzt etwas an, das in der Zukunft geschehen wird. Deine Nachkommen werden in einem fremden Land unterdrückt werden. Sie werden dort als Sklaven arbeiten, 400 Jahre lang. Aber ich werde das Volk bestrafen, das sie dazu gezwungen hat. Mit großen Reichtümern werden sie von dort wegziehen. Gott sagt, sie werden dort als Sklaven arbeiten, 400 Jahre lang. Und in dieser Folge nähern wir uns dem Ende dieser 400 Jahre. Aber davor muss noch so einiges geschehen. Daher eins nach dem anderen. Zuerst einmal wollen wir euch daran erinnern, wie wir in der letzten Folge das erste Buch Mose für euch zusammengefasst und dabei die ersten drei Stufen im Plan Gottes angeschaut hatten. Erstens die Schöpfung. Zweitens der Neustart der Schöpfung durch die Sintflut. Und drittens der Bund zur Rettung und Wiederherstellung der Schöpfung. Dann hatten wir noch besprochen, dass die dritte Stufe in diesem göttlichen Plan einen ganz, ganz wichtigen Baustein hat. Wisst ihr noch, welcher das war? Genau, es war der Bund mit Abraham. Dieser zwischen Gott und Abraham geschlossene Bund wurde dann mit seinem Sohn Isaak und dann mit seinem Enkel Jakob erneuert. Dann hatten wir gesagt, dass ein und derselbe Bund auch durch Christus erneuert wird und somit natürlich für ewig gültig bleibt. Denn es steht hier geschrieben in Galater 3,29: Wenn ihr zu Christus gehört, seid ihr Abrahams Nachkommen und bekommt das Erbe, das Gott Abraham versprochen hat. Diesen Vers wiederholen wir deswegen so häufig, weil er kurz und knapp zeigt, dass der Bund mit Abraham, Isaak und Jakob ewig gültig bleibt, auch nach Christus. Warum? Weil unser himmlischer Vater durch seinen Sohn und durch diesen Bund seine Schöpfung retten und wiederherstellen wird, sodass er am Ende wieder mitten unter uns sein kann. Diese Wahrheit ist so extrem wichtig für euch, dass wir sie gar nicht genug betonen und gar nicht oft genug wiederholen können. Denn sie ist der sogenannte rote Faden, der sich durch die Bibel zieht. In der heutigen Folge sind wir bei diesem roten Faden der Bibel an der Stelle angekommen, wo die Großfamilie Abrahams, Isaaks und Jakobs in Ägypten gelandet ist. Wie es ihnen dort erging und was genau Gott mit ihnen vorhat, ist der Inhalt der heutigen Folge. Wir wollen beginnen. 2. Mose 1. Ein Volk entsteht in der Sklaverei. Wir hatten ganz am Ende der letzten Portion folgenden Vers gelesen, bei dem Josef zu seinen Brüdern sprach: Ihr hattet zwar Böses gegen mich im Sinn, Gott aber hatte im Sinn, es gut zu machen, damit er täte, wie es an diesem Tag ist, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. 1. Mose 50, 20. Dieses hier erwähnte Volk wächst nun im zweiten Buch Mose in Ägypten heran und wird über die Maßen groß, ganz so wie es Gott zuvor Abraham, Isaak und Jakob versprochen hatte. Die Familie Israel wird sogar so groß, dass der neue Pharao, der nämlich die Geschichten von Josef nicht kannte, vor ihnen Angst bekommt. Aus dieser Angst heraus fängt der Pharao dann an, sie zur Sklavenarbeit zu zwingen. Er will damit verhindern, dass der neue Feind Israel nicht noch größer wird und irgendwann sein Reich übernimmt. Er geht dann aus seiner Angst heraus sogar irgendwann so weit, dass er den israelitischen Hebammen befiehlt, alle neugeborenen männlichen Babys sofort zu töten. Diesen Befehl des Pharaos missachten die Hebammen aber. Und warum? Ganz einfach, weil sie Gott mehr gehorchen als dem Pharao. Im Neuen Testament steht dazu etwas Passendes in Apostelgeschichte 5,29 geschrieben. Aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Jetzt könnten einige von euch vielleicht fragen,
was genau bedeutet dieses mehr gehorchen? Warum muss man überhaupt Menschen gehorchen?
Sind diese Menschen zum Beispiel eure Eltern, wisst ihr ja, was die Antwort darauf ist. Sind es aber zum Beispiel eure Kumpels, dann müsst ihr ihnen natürlich nicht gehorchen. Es kommt also immer darauf an, wer diese Menschen sind, denen wir gehorchen sollen. Wir lesen dazu erneut eine Stelle aus dem NT, und zwar Römer 13, Vers 1. Jeder soll sich den Behörden und Amtsträgern des Staates unterordnen. Denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Jede ist von Gott eingesetzt. Man könnte viel zu diesem Thema sagen, aber im Kern kann man es auch mit einer einzigen einfachen Formel erklären. Gott zu gehorchen ist größer gleich Menschen zu gehorchen.
Okay, was ist denn mit euch los? Was soll daran denn bitte schön einfach sein? Was bedeutet dieses größer Gleichzeichen überhaupt?
Okay, ihr habt ja irgendwie auch recht. Aber im Grunde ist es wirklich total einfach. Wir wollen euch erklären, was diese kurze Formel eigentlich sagt. Das Ist-Gleich-Zeichen steht dafür, dass wir unserem Gott gehorchen, indem wir den Menschen gehorchen, die von ihm eingesetzt worden sind, so wie es in Römer 13,1 geschrieben steht. Das Größer-Zeichen steht wiederum dafür, dass wir diesen von ihm eingesetzten Menschen aber nur so lange gehorchen sollen, wie sie uns nicht dazu bringen, gegen seine heiligen Gebote zu verstoßen. In diesem Fall so, wie es wiederum in Apostelgeschichte 5, Vers 29 geschrieben steht. Als anschauliches Beispiel dazu. Wir gehorchen den Behörden und Amtsträgern, wie zum Beispiel den Polizisten des Staates, nur so lange, wie sie uns nicht dazu bringen, gegen Gottes Gebote zu verstoßen. Ganz genau so, wie es uns hier im ersten Kapitel die Hebammen vorgelebt haben, denn sie hatten das Gebot des Pharaos bekommen, dass sie Babys ermorden sollen. Das würde aber gegen Gottes Gebot verstoßen und deswegen taten sie das nicht. Sprich, sie gehorchten Gott mehr als den Menschen. Eigentlich ganz einfach. Zweite Mose 2 – Ein Retter muss her. Im ersten Kapitel haben wir gelesen, wie schrecklich es Israel in Ägypten ging. Der Pharao hatte aus dem Volk Gottes Sklaven für sich gemacht. Aber im zweiten Kapitel beschreibt uns die Heilige Schrift, quasi wie aus dem Nichts, die Geburt eines Kindes. Es wurden zu jener Zeit wahrscheinlich jeden Tag viele Kinder geboren, aber dieses Kind war etwas Besonderes. Es war die Geburt Mose. Er sollte später der Mann werden, der Israel aus der Sklaverei rettet. Wisst ihr, wie Mose zum Retter Israels wurde? Hatte er wie ein Superheld von Gott eine Superkraft bekommen oder war er so wie du und ich? Finden wir es heraus und fangen mit der Geschichte bei seiner Geburt an. Zu der Zeit, als Mose geboren wurde, gab der Pharao den Befehl, alle männlichen Babys zu töten. Doch Moses Mutter tat dies nicht. Sie versteckte ihr Baby, solange sie konnte. Als es nicht mehr ging, legte sie Baby Mose in ein Körbchen und setzte es auf dem Nil aus. Dieses Körbchen wurde dann von der Tochter des Pharaos gefunden und so wurde er in das königliche Haus des Pharaos aufgenommen und wuchs dort wie ein Ägypter auf. So ähnlich wie es auch bei Josef war. Aber dann passierte etwas, das sein Leben auf den Kopf stellte. 2. Mose 2, Verse 11 bis 12. Mose war erwachsen geworden. Einmal ging er los, um zu sehen, wie seine israelitischen Brüder zu harter Arbeit gezwungen wurden. Dabei wurde er Zeuge, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug, einen Mann aus seinem Volk. Mose sah sich nach allen Seiten um, und als er sich überzeugt hatte, dass niemand ihn beobachtete, schlug er den Ägypter tot und verscharrte ihn im Sand. Hier sehen wir, dass Mose, auch wenn er wie ein Ägypter erzogen wurde, sein eigenes Volk immer noch liebte. Er hatte nicht vergessen, wer er war und zu wem er gehörte. Denn er gehörte zu Gottes Volk Israel. Jedoch, wir lesen weiter in 2. Mose 2, 13 bis 14, am nächsten Tag ging Mose wieder dorthin und sah zwei Israeliten miteinander streiten. »Warum schlägst du einen Mann aus deinem eigenen Volk?« fragte Mose den, der im Unrecht war. Der Mann erwiderte, »Was geht dich das an? Bist du unser Aufseher oder Richter? Willst du mich jetzt auch umbringen wie gestern den Ägypter?« Mose fürchtete sich. »Es ist also doch herausgekommen«, dachte er. Auch wenn Mose durch seine Tat seinen Brüdern nur helfen wollte, bleibt sein Mord ein Mord. Er hätte ihnen irgendwie anders helfen müssen. Und er hätte seine Tat zugeben müssen. Aber das tat er nicht. Stattdessen versuchte er, sie zu verheimlichen. Aus dieser Geschichte können wir etwas aus Moses Fehler lernen. Nämlich, auch wenn euch keiner sieht, Gott sieht und weiß alles. Er will nicht, dass wir Dinge tun, die wir dann verheimlichen müssen. Damit ihr euch das Ganze besser merken könnt, schreiben wir uns das mit einem Vers auf eine neue Warnkarte auf. Jeremia 23, Vers 24. Meint ihr, jemand könnte sich so vor mir verstecken, dass ich ihn nicht mehr sehe? Ich bin es doch, der den Himmel und die Erde erfüllt, ich, der Allmächtige. Wenn Gott also die ganze Erde erfüllt und jeden Menschen sieht, wie könnten wir dann etwas vor ihm verheimlichen? Das können wir nicht. Wir können vielleicht vor Menschen Sachen verheimlichen, aber nicht vor ihm. Er sieht alles und weiß alles. Lernt also unbedingt daraus und sprecht es besser sofort und offen an, wenn ihr Fehler gemacht habt. Nun zurück zu Moses Geschichte. Wenn wir weiterlesen, sehen wir, wie er nach seinem Mord vor Angst aus Ägypten flieht. Man könnte sich direkt an dieser Stelle fragen,
sollte dieser Mose wirklich der Retter Israels werden, einer, der Menschen umbringt und aus Angst flieht?
Mose war definitiv kein Superheld. Im Gegenteil, er war ein Mörder auf der Flucht. Und durch seinen Fehler konnte er jetzt sogar nicht einmal mehr bei seinem Volk bleiben. Sein Leben sieht also wie eine einzige große Katastrophe aus. Ihr seht, Mose war ein ganz normaler Mensch wie du und ich. Er machte Fehler und hatte seine Schwächen, wie jeder von uns. Dennoch wird er, wie wir alle wissen, von Gott noch zum Befreier seines Volkes eingesetzt werden. Denn bei unserem Gott ist es oft so, dass nicht die Größten, Stärksten und Tollsten ausgesucht werden, sondern eher im Gegenteil. Seine Superhelden sind meist nicht die Superhelden, die wir uns so vorstellen. Seht euch dazu den größten Superhelden der Menschheitsgeschichte an, Jeschua, unseren Erretter. Er wurde von dem Volk nicht als Retter angenommen, sondern er wurde verworfen. Er wurde nicht gefeiert, sondern bespuckt. Er wollte helfen, aber sie nahmen ihn nicht an. Also ist unser Superheld nicht wie die Superhelden dieser Welt. Unser Superheld trug auch keinen Umhang, sondern sein Kreuz. 1. Johannes 4, 14. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wenn ihr weiter in der Bibel lest, werdet ihr immer und immer wieder sehen, dass unser Gott am ehesten diejenigen zu seinen Glaubenshelden macht, die nicht so stark, groß, mutig und toll sind. Er sucht sich die Geringen aus, um sich durch sie zu verherrlichen. Daher könnt auch ihr von Gott zu Großem berufen werden. Jeder einzelne von euch. Jeder von euch kann so oder so ein großer Glaubensheld werden, nicht um sich dann toll und cool vorzukommen, sondern um anderen Menschen von Herzen zu helfen und unserem Gott mit allem zu dienen. Aber all das braucht Zeit. Und auf dem Weg dorthin werden wir wohl noch hier und da Fehler machen, so wie Mose auch. Denn auch er war, wie ihr gesehen habt, nicht von Anfang an ein Held. Aber er war bereit, sich von Gott gebrauchen zu lassen. Am Anfang noch ziemlich unwillig, aber dafür dann später voll und ganz. Wir möchten euch zum Abschluss dieses Abschnitts noch eine ganz besondere Aufgabenkarte mitgeben, die eigentlich mehr eine Fragekarte ist. Auf ihr steht: Frage dich, ob du dich von Gott zu einem Glaubenshelden ausbilden lassen willst. Zu einem Glaubenshelden, der nicht auf cool macht und sich total toll vorkommt, sondern der Menschen hilft und Gott von ganzem Herzen dient. Zweite Mose 3. Gott stellt sich vor. Viele von euch kennen sicherlich die Stelle mit Mose und dem brennenden Dornbusch. Wisst ihr aber auch, was Gott Mose antwortet, als er nach seinem Namen gefragt wird? Nein? Dann schauen wir uns das mal an. Zum Einstieg zwei Verse. Hier spricht Gott durch einen Engel zu Mose. 2. Mose 3, Vers 2 und Vers 7. Da erschien ihm der Engel des Allmächtigen in einer Feuerflamme mitten aus einem Dornbusch und sprach zu Mose: Ich habe gesehen, wie schlecht es den Israeliten in Ägypten geht, und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ja, ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Gott wusste also um das Leid seines Volkes, natürlich. Und damit dieses Leiden seiner Kinder aufhört, beauftragte er Mose, ihnen zu helfen und sie zu befreien. Daraufhin fragte Mose, was er denn sagen solle, wenn er gefragt wird, wer ihn geschickt hätte. Was sollte er antworten, wenn das Volk nach dem Namen Gottes fragen würde? Die Antwort darauf lesen wir in 2. Mose 3, Vers 14. Ich bin, der ich bin. So sollst du zu den Kindern Israels sagen: Ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Jetzt fragt sich der eine oder andere vielleicht:
Hä? Aber das ist doch gar kein Name. Gott hat doch einen Namen. Also wieso hat der Mose nicht einfach seinen Namen gesagt?
Die Antwort darauf ist ziemlich schwierig und einfach zugleich. Wir möchten euch, ohne in die ganzen Details zu gehen, eine Wörter der Bibelkarte dazu geben. Auf dieser steht dann auch der eigentliche Name Gottes, wie er im hebräischen Original geschrieben wird. Ihr solltet das, auch wenn ihr noch kein Hebräisch könnt, zumindest mal gesehen haben. Der Name Gottes wird wie folgt geschrieben: Yod-Heh-Waf-Heh. Die Aussprache seines heiligen Namens ist leider nicht ganz klar. Manche sagen Yahweh, andere Jehova, wiederum andere Yahuwah und so weiter. Falls ihr nicht wisst, welchen Namen ihr nutzen sollt, macht es einfach dem Sohn Gottes nach. Er nannte Gott immer seinen Vater. Nun wieder zurück zu der Frage, wieso Mose sagen soll, dass ihn Ich bin, der ich bin, beziehungsweise in kurz Ich bin geschickt hat. Wie gesagt, dazu gäbe es viel zu sagen, aber merkt euch dazu einfach diese zwei Dinge. Erstens, durch das Ich bin, der ich bin, möchte unser Schöpfer uns zu verstehen geben, dass er ewiglich und veränderlich ist. Und zweitens, dass er uns vor allem durch seine Taten zeigen wird, wer er eigentlich ist. In anderen Worten ausgedrückt, sagt er zu Mose eigentlich Folgendes: Ihr kanntet mich bisher als den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ihr kanntet mich von den Erzählungen eurer Vorväter. Ihr kanntet meine Versprechen. Jetzt aber werdet ihr selbst erfahren, wer ich bin. Und wer ich bin, werde ich euch nicht durch Worte, sondern durch meine Taten zeigen. Zu diesem Zusammenhang aus Taten zeigen, wer jemand wirklich ist, gibt es ein passendes Sprichwort. Worte können viel sagen, aber Taten offenbaren die Wahrheit. Das heißt, die Nachfahren Abrahams, Isaaks und Jakobs werden ihren Gott jetzt nicht nur von Erzählungen kennen, sondern Gott wird sich seinem Volk nun direkt durch seine Taten offenbaren. Er wird ihnen damit zeigen, wer er wirklich ist. Ganz persönlich und hautnah. Dazu möchten wir euch eine wichtige Lehre fürs Herzkarte mitgeben. Gott möchte sich auch in eurem Leben offenbaren. Nicht nur durch sein geschriebenes Wort oder aus den Erzählungen eurer Eltern, sondern er möchte sich auch euch ganz persönlich und direkt offenbaren. Mit jedem einzelnen seiner Kinder möchte er eine lebendige Beziehung haben. Vergesst das bitte nie. Nun noch kurz zu dem anderen Punkt, dass das Ich Bin bzw. das Ich Bin, der ich bin, für seine ewigliche Unveränderbarkeit steht. Wenn sich Gott durch seine Taten offenbart und uns zeigt, wer er ist, darf, soll und muss sein Volk damals wie heute verstehen, dass er immer so bleiben wird, wie er ist. Er ist, der er ist, für immer und ewig. Keine Stelle in der Bibel beschreibt das klarer als dieser eine Vers, der auch gleich auf unsere Schlüsselkarte kommt, nämlich Maleachi 3, Vers 6. Denn ich, der Allmächtige, verändere mich nicht. Und weil unser Gott sich nicht verändert, ist es so extrem wichtig, dass wir alle von Anfang an verstehen, wer er ist. Und wer er ist, sehen wir eben am ehesten durch seine Taten. Ganz so, wie er es zu Mose gesagt hat. Und ganz so, wie es dieser Psalm uns lehrt. Achtet dabei bitte darauf, wie sehr Gottes Taten im Vordergrund stehen. Psalm 77, Verse 12 bis 13. Ich will mich erinnern an die Taten des Allmächtigen. Deiner Wunder von Anfang an will ich mich erinnern, und ich will nachdenken über all dein Tun und über deine Taten will ich sinnen. Und was für Taten und Wunder unser Gott damals gewirkt hat, sehen wir in den noch beiden verbleibenden Kapiteln, ehe es dann in der nächsten Portion so richtig losgeht. 2. Mose 4 und 5. Kleinglaube. Obwohl wir gerade gelesen haben, wie Gott zu Mose gesprochen hatte, zweifelte unser noch nicht ausgebildete Glaubensheld Mose dennoch an allem und wollte einfach nicht nach Ägypten gehen. Er glaubte seinem Gott noch nicht ganz, oder anders gesagt, er hatte seine Zweifel. Auch die Wunder mit der aussätzigen Hand und dem Stab zur Schlange werden lassen, reichten dem Mose anscheinend nicht aus. So unglaublich das auch klingen mag, aber so war's. Erneut sehen wir hier also, was wir zuvor besprochen hatten. Nämlich, Mose ist noch nicht so weit, unser Glaubensheld zu sein. Aber was nicht ist, kann und wird ja noch werden. Im 5. Kapitel lesen wir dann erneut von Zweifel. Dieses Mal nicht bei Mose, sondern beim ganzen Volk. Und warum? Hauptsächlich darum, weil die von Mose angekündigte Rettung nicht sofort geschah. Diese Eigenart ist eine ganz besonders häufig vorkommende Schwäche von uns Menschen, nämlich zweifeln, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Denn es war ja so, nachdem das Volk die Wunder mit der aussätzigen Hand und dem Stab zur Schlange werden lassen gesehen hatten, glaubten sie an ihre Rettung. Sie glaubten fest daran, dass jetzt sofort ihre Befreiung aus der Sklaverei erfolgen wird. Und was war geschehen? Die Rettung kam nicht. Im Gegenteil, alles wurde nur noch schlimmer und schlimmer. Denn sie wurden jetzt nur noch härter behandelt und nur noch mehr versklavt. Jetzt könnte der eine oder andere von euch einwenden:
Ist das nicht völlig normal, dass Sie da zweifeln? Sie hatten ein Versprechen Gottes erhalten, aber das geschah nicht. Da ist es doch normal, dass man da zweifelt, oder etwa nicht?
Ja klar ist das verständlich, aber zu zweifeln ist und bleibt dennoch das Gegenteil von an Gott zu glauben und ihm zu vertrauen. Völlig normal hin oder her, denn am Ende hatte er ihnen ja versprochen, dass sie gerettet werden. Seine Worte ließ er für sie dann sogar noch durch Wunder und Zeichen bestätigen. Und anhand dieser Wunder und Zeichen glaubten sie es ja dann auch. Aber eben nur für eine kurze Zeit. Man könnte auch sagen, sie vertrauten auf die Wunder, aber nicht auf ihren Gott. Wir hatten euch zu diesem Punkt des Zweifelns ganz am Anfang dieser Serie schon einmal eine Lehre fürs Herzkarte gegeben. Auf dieser steht: Glaube von Herzen an die Versprechen und Worte Gottes, an jedes Einzelne. Zweifle nicht und handle im vollsten Vertrauen darauf, dass das, was Gott gesagt hat, auch eintreffen wird. Immer. Das Volk damals hatte aber nicht eure Karte, und sie hatten auch nicht die Bibel, wie wir sie heute haben. Sie kannten ihren Gott damals nur aus den Erzählungen ihrer Vorväter. Aber jetzt, wie im dritten Kapitel von Gott angekündigt, wird sich das ändern. Gott wird handeln und durch sein Handeln seinem Volk zeigen, wer er ist. Er wird ihnen zeigen, dass er treu ist und zu seinen Versprechen steht, immer. Dadurch sollen seine Kinder erkennen, dass sie voll und ganz an ihn glauben und immer auf ihn vertrauen können. Und da unser Gott, der Gott Israels, sich nun allen durch seine Taten offenbaren und sozusagen durchstarten wird, lesen wir im letzten Vers dieser Portion aus 2. Mose 6,1 folgende Worte. Jetzt sollst du sehen, was ich dem Pharao tun werde, sprach der Allmächtige zu Mose. Ich werde ihn mit meiner mächtigen Hand zwingen, mein Volk ziehen zu lassen. Ja, wenn ich ihn mit meiner mächtigen Hand zwinge, wird er sie sogar aus seinem Land hinforttreiben. Und wie das geschehen wird, lesen wir in der nächsten Folge. Zusammenfassung: Der Bund mit Abraham und seinen Nachkommen gilt durch Christus auch uns und ist somit für alle Ewigkeit gültig. Galater 3,29: Wenn ihr zu Christus gehört, seid ihr Abrahams Nachkommen und bekommt das Erbe, das Gott Abraham versprochen hat. Und Psalm 111, Vers 9: Er hat seinem Volk Erlösung gesandt, auf ewig verordnet seinen Bund. Wir sollen den Behörden und Amtsträgern des Staates gehorchen, aber eben nur so weit, wie sie uns nicht dazu bringen, gegen Gottes Gebote zu verstoßen. Dazu Apostelgeschichte 5, Vers 29: Aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der nächste Punkt ist: Gott sieht alles und weiß alles. Wir können nichts vor ihm verheimlichen. Hebräer 4,13: Nichts in der ganzen Schöpfung ist vor ihm verborgen. Alles ist nackt und bloß vor den Augen Gottes, dem wir für alles Rechenschaft ablegen müssen. Bei unserem Gott werden nicht unbedingt die stärksten und tollsten zu Glaubenshelden erwählt, sondern vor allem die, von denen man es am wenigsten erwartet. Das heißt, jeder kann für unseren Gott ein Glaubensheld werden. 1. Korinther 1,28: Wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Dadurch erklärt er für null und nichtig, worauf Menschen so großen Wert legen. Der nächste Punkt ist: Durch das Ich bin, der ich bin, möchte unser Schöpfer uns zu verstehen geben, dass er ewiglich unveränderlich ist und dass er uns vor allem durch seine Taten zeigen will, wer er eigentlich ist. Dazu 2. Mose 3,14: Ich bin, der ich bin. So sollst du zu den Kindern Israels sagen: Ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Glaube von Herzen an die Versprechen und Worte Gottes. Auch wenn es mal nicht so läuft, wie du es dir vorstellst, zweifle nicht und handle im vollsten Vertrauen darauf, dass das, was Gott gesagt hat, auch eintreffen wird. Immer. 4. Mose 23, Vers 19: Gott ist kein Mensch, der lügt. Er ist nicht wie einer von uns, der seine Versprechen bald wieder bereut. Was er sagt, das tut er, und was er ankündigt, das führt er aus. Gott sei es gedankt. Und wie es mit unserem Volk und seiner Unterdrückung durch den Pharao weiterging, sehen wir dann in der nächsten Folge.
Thank you.